Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, im Grunde ist das heute Teil 2. Ich hatte, glaube ich, im Mai, das reimt sich sogar, meinen ersten Teil gemacht über das Thema Glück. Genau, glücklich sein, ne? So, was hat das damit zu tun? Also, ich hatte ja gewisse Studien aufgezeigt und Umfragen und so weiter und so fort. Und genau, heute möchte ich einfach mal fortfahren mit dem Thema, aber erstmal wieder eine Frage. Was meint ihr, wer im NT, also im Neuen Testament, ist der glücklichste Mensch gewesen? Einfach mal so bauchgefühlmäßig reinrufen. Was würdet ihr sagen? Also außer Jesus, ne? Klar. Außer Jesus, welcher, er war natürlich auch Mensch, aber außer Jesus, wer war im NT? Was meint ihr? Geht da mal so in euch. Wer war da so der glücklichste Mensch? Wie, also so wie ihr Glück für euch definiert, einfach frei raus. Was würdet ihr sagen?
Johannes der Täufer.
Okay. Johannes der Täufer. Paulus. Mhm. Johannes, der Jünger. Okay. Ja, das ist schon mal coole Vorschläge. Auf jeden Fall sind die auch glücklich gewesen. Ich habe eine andere Theorie. Also ich habe eine andere Meinung. Ich habe jemand anderes auf dem im Kopf, aber das präsentiere ich euch am Ende. Die zweite Frage, die ich an euch habe, war oder ist, so jetzt muss ich mal gucken, ob der Präsenter funktioniert. Ah ja, da. So, Moment, jetzt müssen wir mal durchblättern, blablabla, da waren wir letztes Mal schon. So, da. So, was definiert Glück? Also Glück ist ja so ein Begriff für, ja, keine Ahnung, das ist so ein breiter Begriff, da kannst du alles reinpacken oder vieles. Ja? Also wie definiert ihr Glück? Ist das ein Gefühl? Und wenn ja, wie komme ich an dieses Gefühl ran, wenn ich merke, ich bin unglücklich? Wie komme ich an dieses Gefühl dran, damit ich wieder fühle, dass ich glücklich bin? Ja, findet das immer auf der emotionalen Ebene statt? So, das sind so Fragen, die ich mich dann gestellt habe. Ja? Oder definieren Umstände mein Glück? Also wenn die Umstände super sind, dann bin ich auch glücklich. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Oder so dieser Satz, wenn ich das oder das besitze, dann erst bin ich glücklich. Oder jetzt im Status siehst du ja diese ganzen Bilder von den Leuten, ne? Die sind ja auf aller Welt unterwegs. Ne? Und du siehst die schönsten Orte über den Status natürlich. Und weiß ich nicht, kommt da so der Gedanke, wenn ich da jetzt wäre, ne, wäre ich wäre der glücklichste Mensch. Also dieser Gedanke ist mir nicht gekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Gedanken existieren bei dem einen oder anderen. Ja? Oder begegnet Glück einem zufällig? Ja? Ist man so auf Zufall irgendwie darauf angewiesen, dass das Glück einem zufällt? Oder kann man das bewusst irgendwie steuern? Kann ich da selber für sorgen? Ist das ein Akt meines Willens? Ja, das sind so Fragen, also das Thema Glück ist so groß und deswegen, ich habe gemerkt, das kriegen wir nicht in einer Predigt hin, deswegen habe ich das auch mal auf zwei geteilt. Ja, was definiert mein Glück? Also was beinhaltet Glück? Ich würde sagen, zum einen, das Glück beinhaltet Freude. Ja, also ist doch klar, Freude ist essentiell wichtig für Glück. Ja, wäre das Glück ohne Freude, dann wäre das eine leere Hülle, wie so ein Ballon, der zwar gut aussieht von außen, ja, aber wenn er platzt, kommt dir nur heiße Luft und ein Knall entgegen. Nichts anderes. Und was wäre, wenn Freude einfach ein Zustand des Herzens wäre, für den man sich einfach entscheiden kann? Das wäre eine Formel. Das wäre mega, oder? In jedem Moment meines Lebens, in jeder Situation kann ich mich dafür entscheiden. Das wäre doch schön. Also Freude, menschlich gesehen, braucht Freude ja immer einen Grund. So, und das ist das Ding. Ich glaube, wenn ich auf einem Grund stehe, wo unter mir die tiefen Fragen wie, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wozu bin ich geschaffen worden, Bin ich gewollt? Wenn diese Fragen nicht mit Freude beantwortet sind, stehe ich auf einem Fundament von tiefer Traurigkeit. Ja, und dann ist die Konsequenz davon ist, dass ich an den oberflächlichen Dingen immer nach den blitzenden Lichtern und nach dem Feuerwerk Ausschau halte und immer nach dem vorbeihaschenden Glück versuche zu schnappen. Ja, weil ich nicht auf dem Fundament vom tiefen Glück stehe, sondern von tiefer Traurigkeit, weil die existenziellen Fragen eines Menschen nicht geklärt sind. Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Wozu bin ich überhaupt auf der Erde? Was ist mein Sinn? So, wenn diese Fragen nicht geklärt sind, dann bist du nicht glücklich, tief drinnen nicht glücklich. Dann versuchst du wirklich nach äußerlichen Dingen zu haschen und zu greifen und versuchst dein Glück irgendwie damit zu füllen. Innerlich bleibt aber eine tiefe Leere zurück. Im Grunde weiß ich nicht in solchen Momenten, wer ich wirklich bin. Und das ist das Thema Identität. Identität hängt immer zusammen mit dem Thema Freude. Also wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was du hast, dann hast du Freude. Das ist der springende Punkt. Wenn man sich jetzt so mal Studien anguckt, das habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, sinkt das Glück ja immer mehr und mehr. Also die Leute werden immer unglücklicher. Aber gleichzeitig in den Umfragen steigt die Sehnsucht danach. Es gibt nichts Sehnlicheres von den Menschen aktuell auf der Welt, als glücklich zu sein. Gleichzeitig steigt diese Sehnsucht nach glücklich sein. Auf Platz 1. Was willst du in deinem Leben? Glücklich sein. Aber gleichzeitig werden die Menschen immer unglücklicher. Das ist sehr paradox. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ja gut, okay, jetzt schneide ich mal ein Thema an. Vielleicht ironisch, das, was ich jetzt sage, ist ironisch gemeint. Vielleicht probieren wir es ja einfach mal mit den 6 Farben des Regenbogens. Vielleicht klappt das ja damit. Ja, und am besten sagen wir uns jedes Jahr aufs Neue, dieses Jahr möchte ich jemand anderes sein. Ich möchte jetzt ein anderes Geschlecht haben. So, dieses Thema des LGBTQ. Ne? Und am besten sagen wir den Leuten, jedes Mal, du kannst jemand anderes sein. Bis keiner mehr so richtig weiß, wer er wirklich ist. Total verwirrt. Ja, und irgendwann vielleicht nach 42 Jahren, ich hab recherchiert, da weiß man, da sind die LGBTQ-Forscher selber gar nicht wirklich einig, wie viele Geschlechtsidentitäten es gibt. Die einen sagen 42, die anderen sagen 60, die anderen sagen 72. Also du kannst es ausprobieren, nach 72 Jahren weißt du vielleicht, wer du bist. Ja? Du kannst es so probieren und versuchen herauszufinden, was deine Identität ist. Ja? Und das ist ja das scheinbare Glück, was momentan ja verkauft wird. Du kannst sein, wer du willst. Und das ist anscheinend das, was die Leute am glücklichsten macht. Aber komischerweise werden die Leute immer unglücklicher. Nimm dem Volk die Identität und du nimmst ihnen das Glück. Und ich glaube, das passiert aktuell in unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es wirklich für uns Christen zu wissen, okay, wer bin ich wirklich? Ja. Wenn ich hingegen auf einem Fundament stehe, wo die Fragen des Lebens mit Freude und Hoffnung beantwortet sind, dann weiß ich, wer ich bin. Dann weiß ich, wohin ich gehe. Dann weiß ich, wer mein Schöpfer ist. Dann weiß ich, dass ich wertvoll bin und ich weiß, wofür ich lebe. Und ich lebe für etwas, was größer ist als ich selbst. Und ich weiß, das Böse ist besiegt und deshalb wird am Ende alles gut werden. Das weiß ich. Und ich weiß, meine tiefsten Bedürfnisse werden gestillt. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann kommt Freude rein. Und dann können die Umstände noch so schlimm sein, aber die tiefe Freude wird nicht gehen, weil ich auf dem Fundament eines Wissens stehe, wo ich sage, eines Glaubens stehe, wo ich weiß, wer ich bin. Wo die tiefen, wichtigen Fragen des menschlichen Daseins beantwortet sind. Dann muss ich nicht mehr nach Wind haschen und die negativen Umstände müssen mich nicht unbedingt umhauen. Also ich predige jetzt auch mir persönlich. Ja? Also ich habe auch meine Momente, wo ich dann nicht so gut drauf bin. Selbst im Urlaub. Ja, auch selbst im Urlaub gibt es Tage, wo ich wirklich meinen Fokus verliere und dann irgendwie so abdrifte und irgendwie nur auf mich schaue, egozentrisch bin und ich merke, dieses Glück geht mir flöten. Ich verliere den Frieden und die Familie merkt es, die Ehe unsere Ehe leidet. Diese Tage gibt es natürlich bei uns auch. Also es ist nicht so, dass ich jedes Mal mich für Glück entscheide oder für Freude entscheide und zack, bumm, ist wieder alles gut. Also es ist bei mir auch nicht immer so einfach. Deshalb ist das definitiv auch eine Predigt für mich. Aber wenn ich auf diesem Fundament stehe, muss ich nicht mehr an den Umständen zerbrechen, die mir begegnen. Dann habe ich ein Fundament der Freude unter mir. Die Umstände müssten mir sogar dazu dienen, dass dieses Fundament sogar noch fester wird. Und das Beste ist ja, dass wir uns diese Antworten ja nicht irgendwie mühsam irgendwie erarbeiten müssen. Ja, diese ganzen Fragen, wer bin ich, woher komme ich, was ist der Sinn des meines Lebens und so weiter und so fort. Das sind so viele Fragen. Du kannst dein ganzes Leben, Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, um diese Fragen zu recherchieren und herauszufinden, die Antworten. Aber es gibt ja ein Gesamtpaket, es gibt ja ein All-Inclusive-Paket und das heißt Jesus. Also wenn du Jesus hast, hast du alles. Dann sind alle Fragen beantwortet. Alle. Also erster Fakt. Glück bedeutet, eine freudvolle Antwort auf die tiefen Fragen des Lebens zu haben und zu wissen, wer man ist. Zweiter Fakt ist, Gott ist dein Glück. Gott ist dein Glück. Das ist schon mal so die Überschrift. Also das ist so das, was wir uns auf jeden Fall merken müssen. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Dann hast du ein festes Fundament, dann ist dieses Fundament gefüllt mit freudigen Antworten auf all deine Fragen deines Lebens. Und das bekommst du nur in einer Beziehung zu ihm. Also man kann ja von Gott wissen, aber wenn du keine Beziehung mit ihm hast, dann bringt dir das ja auch irgendwie nichts. Also wann profitiert man in einer Ehe voneinander? Wenn man voneinander weiß oder wenn man eine Beziehung miteinander führt? Wenn man eine Beziehung miteinander führt, wenn man sich nah ist, wenn man Freud und Leid miteinander teilt. Und wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, ist das unser Glück. In dieser Kombi funktioniert das. Und Jesus steht nicht in der Konkurrenz zu deinem Ehepartner. Also manchmal habe ich den Eindruck, in manchen Ehen ist Jesus so der Konkurrent. Ja, dann sieht der Ehepartner in Jesus einen Konkurrenten. Das ist aber so nicht. Das ist so nicht, weil beide brauchen Jesus. Jeder braucht Jesus für sich und wir brauchen beide Jesus für unsere Ehe. Und in der Beziehung zu ihm wächst unsere Beziehung zueinander. Und das ist das, was die Ehe eine Fülle gibt. Eine Fülle, die ich eigentlich mit Freude ausmalen würde. Weil Jesus ist der Friedensfürst. Und er hat es am Kreuz möglich gemacht für jeden. Und sein Glück, sein Shalom, welches jedes menschliche Bedürfnis stillt, hat er bezahlt mit seinem Tod, mit seinem Leid. Also das müssen wir uns mal vor Augen führen. Das ist nicht nur einfach ein Gefühl des Friedens, sondern es ist etwas, was Jesus gebracht hat, was alle unsere Bereiche des Lebens abdeckt. Zufriedenheit reinbringt in alle Bereiche unseres Lebens. Finanziell, Gesundheit, Beziehungen und. Und Paulus sagt zu den Philippern, in Philipper 4,4 sagt Paulus, freut euch, ja. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Also wenn ihr es noch nicht gecheckt habt, ich sage es euch nochmal. Freut euch. Denn Freude ist ein Geruch in der geistlichen Welt, vor dem jeder Dämon flieht. Lobpreis vertreibt Dämonen. Die können diesen Geruch nicht ab. Und wir sind ein Wohlgeruch des Herrn. Wenn wir Lobpreis machen, was es ein Opfer ist, egal wie es uns gerade geht, sind wir gerade glücklich, fühle ich das oder nicht, entscheide ich mich für Lobpreis, weil es nicht um mich geht, sondern es geht um Gott, es geht um meinen Vater. Ich gebe ihm die Ehre, weil er es immer verdient hat, egal wie ich mich fühle. Dann fliehen Dämonen. Dann merkt man, ey, die Sorgen werden weniger, die Ängste gehen. Es kommt eine Leichtigkeit rein, es kommt Frieden rein. Der Heilige Geist fühlt sich angezogen von diesem Geruch. Das Problem ist, manchmal stelle ich fest, es ist bei mir ganz oft so, und das führt bei uns manchmal oft zu Problemen in der Ehe, es ist der Stolz. Es ist der Stolz, bei mir zumindest. Also ich habe manchmal echt ein Problem damit. Dieses Stolzproblem. Und das wirkt sich in vielen Facetten aus. Das muss nicht unbedingt dieses typische Macho-Gehabe sein oder dieses Proll oder so, sondern es ist einfach manchmal egozentrisch. Und es ist manchmal so mit, jetzt bin ich eingeschnappt, jetzt bin ich beleidigt. Das ist ein Stolzproblem, weil es geht um mich. Ja, du hast mich, meine Gefühle verletzt, so. Dann wird das mit der Freude natürlich schwierig. Menschen, die ein Stolzproblem haben, haben natürlich ein Problem damit, eine Beziehung aufzubauen. Also in so einem Moment, wo ich in meinem Stolz gefangen bin, habe ich eigentlich überhaupt gar keine Lust, irgendwie jetzt eine Beziehung mit meiner Frau aufzubauen, weil mich treibt das ja eher weg. In mir herrschen Vorwürfe oder irgendwelche negativen Gedanken, die Beziehung eher belasten oder zerstören. Das heißt, Menschen, die Stolzprobleme haben, sind eigentlich nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen oder nicht vernünftig eine Beziehung zu führen, nicht eine tiefe, nicht eine erfüllende Beziehung. Es ist in allen Ebenen ein Killer für jeden Segen. Und nebenbei, der Teufel wurde ja aus dem Himmel geworfen wegen Stolz. Danach war er nicht mehr glücklich. Also das nur zum Thema, wie Gott auf das Thema Stolz sieht. Okay, was definiert unter anderem das Glück? Also ich finde, die glücklichsten Menschen sind ja nicht unbedingt immer die, die sich alles leisten können. Also da muss man ja auch mega aufpassen, vor allem in unserer Gesellschaft. Wenn ich genug Geld habe, bin ich am glücklichsten, weil da kann ich mir alles leisten. Ich habe letztes Mal schon gesagt, Leute, die Umfragen oder die Studien ergeben, ab 70.000 Euro Jahreseinkommen sinkt die Glückskurve. Nicht steigt, nein, sie sinkt. Weil für den Menschen Glück anders aussieht. Komischerweise wirkt sich Glück dann trotzdem irgendwie anders aus. Also Menschen merken, ey, ich bin doch glücklicher, wenn ich stabile, gesunde Beziehungen führe. Und nicht, wenn ich meine Konten fülle. Und deshalb funktioniert das ja mit Jesus ja auch so gut. Ne? Er führt ja die beste Beziehung. Also er ist der perfekteste Beziehungspartner überhaupt. Er keine Fehler macht. Also wenn wir uns darauf einlassen. Also er enttäuscht ja nie. Und er liebt dich ja immer, egal was du tust. Ja? Und so wie du bist. Aber so wie sich das Unglück ernährt von Schmerz, Leid und Unzufriedenheit, das wächst ja dadurch, ja, so wird Glück genährt von Freude und von Dankbarkeit. So. Dankbarkeit ist ein sehr großer Faktor neben Freude für Glück. Wie willst du Dankbarkeit leben, wenn du keinen um dich hast, dem du die Dankbarkeit zeigen kannst? Ich meine, es funktioniert halt nur in Beziehungen. Dankbarkeit funktioniert nur in Beziehungen. Dankbarkeit braucht ein Gegenüber, um wirksam zu werden. Und du kannst bei den anderen Dankbarkeit und Glück auslösen, wenn du ihm zum Beispiel eine ausgibst oder wenn du ihm in Spanien bei dem Ausbau des Ferienhauses hilfst. Ja, dann löst du ein Gefühl des Glücks bei ihm aus. Aber du selbst wirst interessanterweise auch sehr erfüllt von Glück, obwohl du eigentlich Schweiß und Muskelkraft investiert hast. Also, es ist halt der Punkt, geben ist seliger als nehmen. Das macht glücklich. Also nicht immer nur kassieren, 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 das ist ja wieder egozentrisch, das ist ja wieder stolz, das macht nicht glücklich. Aber wenn ich investiere, wenn ich gebe, in Beziehungen investiere, ja, helfe, das macht selig, also das macht glücklich. Aber es ist halt wirklich wichtig, auch sich mal einen ausgeben zu lassen. Also sich mal helfen zu lassen. Also das ist ja auch mal so ein Punkt. Ne? Es fällt ja allen, also vor allem uns Deutschen, schwer, irgendwie Hilfe anzunehmen, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, so ich zahle dir das aber irgendwann zurück. Sondern einfach aus Nächstenliebe anzunehmen. So, dritter Fakt. Die glücklichsten Menschen sind tatsächlich einfach nur, das habe ich schon gesagt, einfach dankbare Menschen. Bist du ein dankbarer Mensch, bist du höchstwahrscheinlich auch glücklich. Und die Dankbarkeit ist ja nicht unbedingt immer eine Reaktion auf etwas Gutes, was dir getan worden ist oder so, sondern es ist die Entscheidung, das Gute sehen zu wollen. Also du kannst, zwei Menschen gehen am selben Tag durch die gleichen Situationen. Die trennen sich faktisch eigentlich nicht. Sie gehen durch alle Situationen gemeinsam durch. Der eine kann es dankbar sein, sehen und der andere undankbar. Situationen sind gleich, ja, aber es ist immer eine Einstellung des Herzens. Und wenn wir durch den Alltag gehen, können wir uns entscheiden, will ich das Gute sehen, will ich Dankbarkeit sehen oder will ich es nicht. Gefühle folgen den Gedanken, das ist so. Wissenschaftlich ist das auch bewiesen, das steht in der Bibel auch. Also die Gefühle kommen, wenn wir unsere Gedanken kultivieren in Richtung Dankbarkeit. Und das ist das Erste, was ich mal morgens mache, wenn ich aufwache. Also ich habe mir das schon so antrainiert, wenn ich wach werde und ich bin noch so im Halbschlaf, dann gehe ich einfach in den Lobpreis rein, also in so eine Dankbarkeit rein und denke, boah, danke Gott, dass ich jetzt wach bin, dass ich fit bin. Es ist ein neuer Tag, wir leben in Frieden. Ich darf zur Arbeit gehen, Halleluja. Ja, und einfach nur ganz schlicht dankbar sein. Und das hilft so in den Tag zu starten und einfach die Perspektive schon mal darauf zu programmieren, ey, ich will den Tag, ich will im Tag, in meinem Alltag, will ich Dankbarkeit trainieren, indem ich Dinge sehe, wofür ich dankbar bin, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt gut sind. Ja? Wenn der Chef schnauzt, dann kann man das wegstecken und man kann trotzdem dankbar sein. Dankbarkeit ist die Entdeckung des Guten. Also es ist wie neues Land sichten. Oben im Korb des Mastes stehen, Land in Sicht, schreien und sagen, boah ja, guck mal, da ist das Gute, da ist das Gute, da ist das Gute. Ja, Merz hat das und das schon wieder gesagt und wieder nicht eingehalten. Ja, aber da ist immer noch das Gute und uns geht es immer noch gut. Wir haben immer noch genug zu essen und wir stellen uns auf Gottes Wort und das Wort Gottes sagt, selbst in Zeiten der Teuerung werden wir genug haben. Halleluja. So, dann stehen wir auf einem Fundament des Glücks, weil wir einfach dankbar sind, weil wir sind und das Gute sehen. Ich habe euch letztes Mal ja von dem Eddie Jaco erzählt, das ist ein Jude, der den Auschwitz-Holocaust überlebt hat und der von sich behauptet, er wäre der glücklichste Mensch der Welt. Und letztes Mal habe ich euch nicht gesagt, dass er eigentlich gar kein Christ ist, ne? Er ist kein Christ, er ist bis zum Schluss nicht Christ geworden. Er hat einfach nur Prinzipien angewandt, kannst du als Nicht-Christ auch, und nachher behaupten, du bist der glücklichste Mensch. Und unter anderem war das Thema Dankbarkeit. Also der Eddie Jaco hatte ja eine sehr tiefe, aufopfernde Beziehung zu seinem Freund Kurt. Die haben ja sich beide gegenseitig versprochen zu überleben. Das Versprechen haben die sich gegenseitig abgenommen. So war keiner versucht, irgendwie schlapp zu machen, aufzugeben oder Selbstmord zu begehen. Ja, und dadurch hatte dieser Eddie ein Safe Place. Er hatte eine tiefe, intensive, erfüllende Freundschaft mit seinem Kumpel Kurt, mit seinem Freund Kurt. Und dadurch wurde das so eine Oase für ihn in dieser Hölle des Holocaust in Auschwitz. Es war ein Safe Place. Es war etwas Schönes, was man im KZ normalerweise nicht hat. Keiner hat das. Das ist eine Hölle eigentlich. Eine Hölle war das. Aber für ihn war das eine Oase, diese Freundschaft mit Kurt, diese Beziehung, die er hatte. Es war wie so eine Perle in der Scheiße. Und das hat ihn überleben lassen, unter anderem, diese Perspektive auf die Beziehung, diese Freundschaft. Und in Kurt hatte er jemanden, den er unendlich dankbar sein konnte. Also dieses Thema Dankbarkeit. Er konnte es wirklich jeden Tag trainieren und an einem Menschen wirklich ausleben. Und diese Dankbarkeit hat ihm das Leben gerettet. Und deshalb konnte Eddie Glück verspüren, selbst im KZ in Auschwitz. Er konnte dieses Glück spüren, weil er diese Beziehung zu Kurt hatte und diese Beziehung mit etwas mit sich brachte, was ihn kein Nazi nehmen konnte. Und Dankbarkeit ist oft ein Akt der Demut. Denn man weiß, dass nicht alles selbstverständlich ist, was wir so gerade genießen dürfen. Es ist nicht alles selbstverständlich. Das Problem ist halt, dass unser Bewusstsein von Segen manchmal in unseren Sorgen versinkt. Und wir das, also wie ich das schon gesagt habe, wie das bei mir manchmal so der Fall ist, und wir diesen Blick, diesen Fokus für das Gute verlieren. Ja? Oder diese Entscheidung, Gutes sehen zu wollen, wird mir echt schwer gemacht. Oder mache ich mir selber schwer. Und Paulus, also nicht nur Johannes Hartl, gibt ja immer seinen Senf zu allem, sondern auch der Paulus gibt ja seinen Senf, und der war der Erste, der sagt in Philipper 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihm. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Euch, die ihr an Jesus Christ, mit Christ, Jesus Christus verbunden seid. Und der Paulus sagt das ja auch in seinem Text, finde ich ganz gut, dass es einfach manchmal hilft, Gott die Sorgen hinzulegen. Ja? Und bringt euer Anliegen vor ihn. Also es hilft oft, wenn wir einfach ehrlich unsere Sorgen erstmal anerkennen und benennen und bewusst uns und ganz bewusst zu unserer Seele reden. Meine Seele, warum bist du so unruhig in mir, sagt David ganz oft im Psalm. Ja? Und warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken. Also seit dem Kreuz, seit dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist ja sein Angesicht, ist ja Gottes Angesicht uns immer zugewandt. Also wir müssen jetzt nicht mehr so wie David etwas dafür tun, damit Gottes Angesicht wieder mir zugewandt ist, sondern sein Angesicht ist der Menschheit zugewandt seitdem, weil Jesus nämlich alles, was dafür gesorgt hat, dass Gott es nicht tut, weggenommen hat. Also unsere Schuld, unsere Sünde. Es wird nie mehr der Grund sein dafür, dass Gott sich von uns abwendet. Wenn, dann bin ich es selber, durch mein Verhalten, durch mein Stolzproblem oder was auch immer, fange ich an, mich von Gott zu distanzieren. Das ist eigentlich eher mein Problem. Wenn ich das Gefühl habe, Gott ist mir abgewandt, dann ist das eigentlich das Problem, dass ich mich abgewandt habe. So, jetzt. Deshalb, fünfter Fakt, es hilft oft, wenn wir einfach ehrlich erstmal mit uns selber umgehen. Uns ganz ehrlich selber anerkennen und benennen, was uns gerade in unserer Seele so wehtut oder was uns gerade so beschäftigt. Und einfach ganz bewusst zu unserer Seele reden. Und ich komme jetzt zu dem nächsten Faktor, was Glück beinhalten könnte. Also unsere Sorge sollte niemals sein, ob Gott vielleicht sich irgendwann mal von mir abwendet oder ob er mir die oder die Sache vergibt. Diese Sorge müssen wir nicht mehr haben, weil Jesus hat alles auf sich genommen. Er hat alles weggebracht. Er hat diese Trennung aufgehoben. Die Verbindung zum Vater ist da. Und Sünde ist nicht mehr die Barriere. Das sollte nicht unsere Sorge sein, ob Gott mir die oder die Sache vergibt. Unsere Sorge sollte vielleicht eher viel mehr die sein, dass sich Gott vielleicht von mir stoßen könnte. Weil auf meinem Thron, also unbewusst, von mir stoßen könnte, weil auf meinem Thron plötzlich ganz andere Prioritäten sitzen. Also die Bibel nennt das ja Götzendienst. Und diese Prioritäten, die sich von Gott nichts sagen lassen. Und da denke ich auch an Gottesfurcht. Ja? Gottesfurcht ist nicht die Angst vor Gott selbst, sondern die Angst, ohne Gott zu sein. Ich fand, das ist eine ganz coole Definition für Gottesfurcht. Gottesfurcht ist nicht die Angst vor Gott, sondern die Angst, ohne ihn zu sein. Ja, also was möchte ich damit aussagen? Also zum einen fällt mir dieser Satz ein, flirte nicht mit der Sünde. Flirte nicht mit der Sünde. Ja, denn damit sage ich, Gott, ich brauche dich nicht. Ich weiß alles selber, ich weiß es besser, was gut für mich ist. Ja? Und dann wird plötzlich mein eigener Wille sitzt dann auf dem Thron. Meine eigenen Wünsche sitzen dann plötzlich auf dem Thron. Und das ist Götzendienst. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch mal ganz oft vor Augen führen. Wir reden ganz oft, ganz selten über Sünde und Buße und über Götzendienst, ne? Ich finde, man sollte nicht zu sehr den Fokus darauf lenken, weil die Sünde ist besiegt, das ganze Thema, das ist besiegt, das hat nicht mehr Macht über uns. Ja? Aber wir können, wenn wir nicht aufpassen, kann dieser Thronwechsel in unserem Herzen stattfinden, ohne dass wir es merken. Und das war bei mir genauso. Also ich habe diesen Thronwechsel nicht gemerkt Und ich habe gemerkt, bis mir Gott dann irgendwann ganz klar gesagt hat, Gerd, ich sitze nicht mehr auf deinem Thron. Ich kann mich meinem Tempel, so hat er das zu mir gesagt, nicht mehr nahen durch ich glaube, das Buch Hesekiel war das, weil dort ein Götze steht. Ich war damals sehr gefangen ich liebte Serien und Filme und ich habe jeden Moment, ich habe das schon mal erzählt, genutzt, um diese Befriedigung zu füllen. Also ich gucke immer noch ganz gerne Filme, aber das, was ich damals hatte, das war quasi eine Sucht. Und da hat Gott ganz früh schon den Finger drauf gelegt und ich habe ihm einfach Zeit gegeben, einfach zu mir zu reden und ich musste es mir eingestehen selber, das ist ja der erste Punkt, sich selbst einzugestehen, ja, Gerd, du hast ein Problem. Ja, Gott, du hast recht. Und das hat 2 Jahre nochmal gedauert, bis ich das in der Gegenwart eines Freundes auf die Knie und dann ausgebreitet habe, also verbal, und habe gesagt, okay, Gott, ich kapituliere. Ich tue Buße, ich kehre um. Du hast absolut recht. Und hier in der Gegenwart meines Freundes sage ich das, damit der Teufel mich nicht wieder isolieren kann, sage, das hat keiner gehört. Und seitdem war es vorbei. Und seitdem kann ich sagen, da sitzt dann Gott wieder auf dem Thron. Und dieser Götze musste weichen. Und das ist ein wesentlicher Faktor, wirklich, um glücklich zu sein. Und das fällt auch unter Kategorie Stolz. Also Stolz lässt sich nicht sagen, auch nicht vom Schöpfer des Universums. Ja? Wenn man bedenkt, was Gott investiert hat. Er hat sein eigenes Leben gelassen. Er ist für uns gestorben. Jesus ist für uns gestorben, hat uns mit Gott versöhnt. In einem Moment, wo wir noch Gottes Feinde waren. Also das muss man sich mal vor Augen führen, sagt Römer 5. Als wir noch Gottes Feinde waren, hat er uns schon mit Gott versöhnt. Also wir waren nicht gerettet, ja, aber wir waren schon versöhnt, da war nichts mehr, der Weg war frei. Und so eine Liebe muss man sich vorstellen, ja. Und dann verdränge ich ihn von meinem Thron für etwas, wofür er eigentlich gestorben ist. Es ist halt wie bei Superman. Ihr kennt's, also ich denke mal, die meisten kennen Superman. Und Superman ist eigentlich unbesiegbar. Ja, solange er nicht in Berührung mit Kryptonit kommt. Kryptonit macht Superman schwach. Er ist dann nicht mehr in der Lage, seine Superkräfte auszuführen. Sobald er in Berührung kommt, ist vorbei mit Superkräften. Und ich glaube, dass Sünde genauso ist. Dass Sünde wie Kryptonit ist. Und bewusst gelebte Sünde, also ich spreche von bewusst gelebter Sünde, also dass jeder mal sündigt, dass jeder mal fällt, dass jeder mal versagt. Manchmal merken wir es nicht. Davon spreche ich mich nicht frei, davon rede ich nicht. Aber wenn wir bewusst Sünde leben, so wie ich damals, ja, und ich weiß, es ist falsch, aber ich tue es weiter, ganz bewusst, dann kann das zum Götzendienst entwickeln, Rebellion und Stolz hervorbringen gegen Gott. Und es wird mein Leben beeinflussen, wie Kryptonit Superman. Und es wird mich schwach machen, es zerstört mich auf Dauer und es macht mich unglücklich. Also was würde David dann zu diesem Thema sagen? Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr um Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Also das ist Thema Gottesfurcht. Ein wesentlicher Faktor auch für glücklich sein. Dieses Thema Gottesfurcht. Wenn wir wirklich glücklich sein wollen, müssen wir kombiniert mit Buße immer wieder dafür sorgen, dass dieses Glück an Maß nicht abnimmt. Und Buße, das sieht bei jedem anders aus. Ja, der eine, der muss öfter Buße tun, der andere vielleicht weniger. Aber Buße ist eigentlich eine normale Handlung eines Christen. Es ist nicht etwas, was ein Mensch macht, wenn er Jesus noch nicht kennt und dann zu Jesus kommt. Nein, es ist etwas, was wir jeden Tag tun müssen. Wir müssen jeden Tag gucken, okay, glaube ich noch Lügen oder nicht? Was sind die Wahrheiten Gottes, die er über mich ausgesprochen hat? Allein schon diese Tatsache, dieser Gedanke, ich bin ja so ein schlechter Christ. Ja, tu Buße. Du bist kein schlechter Christ. Du bist ein heiliger, geheiligter, vollkommener, in Jesus gesehener Christ, Kind Gottes, der jetzt eben gerade so ein bisschen auf Abwägen gekommen ist und gesündigt hat. Aber so what? Wofür ist Jesus gestorben? Genau dafür. Das ist nicht mehr der Grund, warum du nicht zu Jesus kommen kannst. Dieses Hindernis ist weggenommen worden. Erkenne die Wahrheit. Tu Buße, erkenne die Wahrheit. Kehr um. Was ist die Wahrheit? Okay, ich bin Kind Gottes. Ich bin gefallen, aber ich stehe wieder auf. Ich bin immer noch Kind Gottes. Ich bin immer noch gleich viel wert, gleich viel geliebt. Buße ist quasi zu erkennen, dass ich gerade meine eigenen Wahrheiten baue. Dass ich gerade meine eigenen Wahrheiten, also das sind im Grunde Lügen, glaube und eigentlich in die verkehrte Richtung laufe. Weg von der Quelle und hin zu den Schweinen, wie der verlorene Sohn. Und ich glaube, dass wenn wir in unserer Identität leben, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wo die Quelle ist, dann wird Buße kein Problem sein. Dann ist das kein Schreckensmoment, dann ist das keine Dramatik. Also wir dürfen ja nicht zu viel Dramatik und Panik in Sünde reinstecken, weil die Sünde hat ihre Macht verloren. Jesus hat das alles besiegt. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie uns wie Kryptonit schwächt. Immer mehr, immer mehr. Und dass wir nicht in unsere Identität kommen, nicht in unsere Berufung kommen. Und dass wir eigentlich dann im Reich Gottes sehr, sehr schlecht oder sehr wenig wirksam sein können. Seine Wahrheit sind Maßstab für mich. So, und wenn ich das immer mir wieder jeden Tag vor Augen mache, ist das quasi Buße. Ich tue jeden Tag Buße. Okay, Gott, ich glaube deinem Wort, das, was du über mich sagst, so wie Konrad das immer sagt, ich komme unter seine Wahrheit, also ich lasse seine Wahrheit über mich kommen und glaube ihm. Und Gott wartet wie ein Vater bei dem verlorenen Sohn und er rechnet uns das nicht an. Er wartet. Und er läuft uns sogar entgegen. Wenn wir umkehren und Buße tun und zu ihm hinlaufen, dann läuft er uns entgegen. Er ist nicht beleidigt. Er lässt uns nicht strafend stehen. Aber wir müssen uns umdrehen. Wir müssen es bekennen. Wir müssen es beim Namen nennen. Sein Wort als Wahrheit annehmen. Und als Kind Gottes wieder in die richtige Richtung gehen. In diese Beziehung zu Gott. Wieder zurück in diese Intimität. Ich nehme wieder das an, wer ich in seinen Augen bin. Und ich bin kostbar, ich bin ein Kind Gottes, ich bin vollkommen, ich bin würdevoll, ich bin königlich. Und ich weiß, wofür ich lebe und ich weiß, ich bin geliebt. Ja? Und Buße bedeutet im Grunde, ich löse die Klammerung von den Lügen, die mir ja quasi scheinbar das Leben versprechen und ich klammere mich stattdessen, also ich drehe mich um 180 Grad und klammere mich stattdessen an Gott, wo wir dann wieder zu Gottesfurcht kommen. Und dort kriegst du Glück, dort kriegst du Freude, Dankbarkeit und sie erfüllen uns und wir können es genießen. Es ist wirklich ein Genuss, es ist etwas, was wir wirklich spüren dürfen. Okay, ich komme zu den Tipps, das ist quasi der Abschluss. Also, erster Tipp: Einfach erlaube dir, tief in dir drinne, selbst ehrlich zu dir zu sein. Du musst nicht immer alles richtig machen. Darum geht es nicht als Christ, das ist Religion. Ich habe mal so einen coolen Satz gehört und ich habe den adaptiert. Ich möchte kein guter Vater sein, ich will kein guter Ehemann sein. Ich will einfach nur ein echter Ehevater und ich will einfach nur ein echter Ehemann und echter Vater sein. Ich will authentisch sein. Ich will nicht versuchen, gut zu sein, weil ich weiß, ich krieg's sowieso nicht hin. Aber ich will authentisch sein. Und meine Kinder dürfen sehen, wenn ich schlecht gelaunt bin oder Fehler mache, ja, aber sie dürfen auch sehen, wenn ich mich bei ihnen entschuldige. Oder meine Frau. Das geht auch. Wisst ihr, damit kann Gott umgehen. Und guck einfach selber für dich, okay, was findest du in dir, wo du gerade Wahrheit brauchst? Ja, und sei einfach ehrlich mit dir selber. Das ist der erste Punkt. Erlaube dir selbst, ehrlich zu dir selber zu sein. So, dann der zweite Punkt. Flirte nicht mit der Sünde. Also lass bloß nicht zu, dass irgendeine Distanz zwischen dir und Jesus kommt. Also wenn du das merkst, Buße ist immer möglich. Ja, wenn du heimlich Sünden hast, die du gerne tust, besprich das mit ihm, bring das ans Licht. Licht hat ordentlich Macht und die Finsternis verliert ihre Macht, wenn man Licht reinbringt, wenn man das ins Licht zerrt. Drittens, ja, wenn du Sorgen hast, begieße sie ordentlich mit Dankbarkeit. Also such das Gute, halte Ausschau nach dem Guten. Trainiere dich in Dankbarkeit. Also ich meine jetzt nicht in so ein Scheuklappenverhalten, ja, so ich sehe keine Probleme mehr. Bip, 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 nein, 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 das gibt's nicht, nein, 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 nein. Nein, wir dürfen die Probleme sehen. Wir dürfen sie beim Namen nennen, wir dürfen Gott sagen, wie, so und so fühle ich mich gerade. Ja? Aber lass uns ganz bewusst die Dankbarkeit trainieren, indem wir das Gute suchen. Benenne einfach, wie du dich fühlst, benenne es beim Namen. Gott kann damit umgehen. Dann eine Formel, haben geteilt durch wollen. Viertens. Arthur Brooks, von ihm kommt das. Das ist eine Formel, haben geteilt durch wollen. Das heißt, das Haben muss immer größer sein als das Wollen. Also Zufriedenheit und Glück wächst, wenn das Haben größer ist als das Wollen. Also du musst nicht haben, was du willst, sondern du musst wollen, was du hast. Das kennen wir. Ja, du musst nicht haben, was du willst, sondern du musst wollen, was du hast. Schau, was du hast und sei dankbar dafür. Dann fünftens, denke, jetzt müsst ihr genau zuhören, das ist ein sehr verzwickter Satz, aber der ist so tief. Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Suche von den Dingen, die du hast, die besten aus und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest. Ja, Marcus Aurelius. Römer muss man sein. Ja. Also macht euch mal bewusst, was ihr alles habt, wofür ihr dankbar sein könntet. Und dann macht euch bewusst, boah, was wäre, wenn ich das nicht hätte? Glaubt mir, dann kommt Dankbarkeit hoch. Das funktioniert. So, und dann, was ich schon mal erwähnt habe, lasst ihr auch mal einen ausgeben. Lerne einfach gerne anzunehmen. Wenn Leute sagen, ey, das geht jetzt auf mich, ja, dann kommt immer die erste Reaktion, ach nein, komm, ist doch nicht nötig. Ja, das kennen wir alle. Es passiert mir genauso. Es ist echt unangenehm, aber ich trainiere mich darin, das anzunehmen und zu sagen, okay, danke. Ja, damit zeige ich nicht, dass ich bedürftig bin oder dass ich es brauche oder dass ich es mir nicht leisten kann, sondern ich ehre ihn damit, den anderen, weil er hat sich überwunden, mir ein auszugeben und das auszusprechen. Und dann, wenn ich das jetzt einfach so lieblos abschmetter, das ehrt ihn, das verletzt ihn doch. Also lerne ich einfach, das in Dankbarkeit anzunehmen und mich darüber zu freuen und ja, so ein bisschen versuchen, zu Glück zu spüren, dass ich doch jemanden habe, dass ich Leute habe, die es gut mit mir meinen, die mir einfach mal auch einen ausgeben. Trainier dich in Sachen annehmen, ja, und zahle es nicht und hab nicht gleich das Gefühl, ich muss es dem irgendwann mal zurückzahlen. Ne? Das darf gerne auch einfach mal in Nächstenliebe versickern. Lasst euch praktisch segnen und nehmt es dankbar an. Du machst deinem Spender damit glücklich und ehrst ihn damit. Und selbst kannst du auch lernen, damit glücklich zu sein. So, siebtens, ganz wichtig, finde ich irgendwie ganz treffend, erlaube dir selbst glücklich zu sein. Also viele glauben ja so, oder erlauben sich ja selber nicht so richtig glücklich zu sein, weil sie meinen, die haben es nicht verdient. Die müssen hart arbeiten oder keine Ahnung, oder weil sie nicht so gute Christen sind oder sich nicht so fühlen, dann haben sie nichts verdient, glücklich zu sein. Ja, das ist so alles dieses religiöse Denken, also Opferdenken. Ja. Und es ist überhaupt nichts Demütiges und Christliches daran, sich selbst schlecht zu machen, eine Selbstmitleidsparty zu gestalten und zu denken, ja, ich habe es ja nicht verdient, glücklich zu sein. Nein, doch. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat gelitten. Du musst es nicht mehr tun. Er ist dafür gestorben, damit wir glücklich werden. Und jeder hat es von uns unverdient verdient, sage ich mal. Weil wir Kinder Gottes sind, steht uns das zu, weil wir dieses Erbe in Anspruch genommen haben, weil Jesus das uns zugesprochen hat. Ja, dürfen wir uns darauf stellen, Jesus, du hast es getan, damit wir glücklich werden dürfen. Und ich nehme das in Anspruch. Ich verdiene es als Kind Gottes. Aber eigentlich, menschlich gesehen, total unverdient. Habe ich eigentlich gar kein Recht drauf. Weil Gott braucht Menschen, die glücklich sind, weil das wissenschaftlich ist es ja bewiesen, am gesündesten bist du dann, wenn du glücklich bist. Also eine kranke Person, oder anders gesehen, eine seelisch kranke Person leidet dann oft auch an körperlichen Leiden. Glücklich sein fördert deine Gesundheit. Und Gott braucht gesunde Leute in seinem Reich. Ist doch logisch, oder? Und es ist übrigens viel leichter, eine freudlose Person zu verführen, als eine glückliche, freudige Person. Also, überlegt euch das mal. Ab heute. Lasst euch nicht so schnell verführen. Wenn ihr merkt, ihr werdet schnell verführt, was ist da der Grund, was ist die Wurzel? Muss ich Buße tun? Gibt es da irgendeine Lüge, die ich glaube? Was ist da die Wahrheit? Also, nochmal zu der ersten Frage. Was ist eurer Meinung nach der glücklichste Mensch im Neuen Testament? Wisst ihr, ich glaube, dass es der Schächer am Kreuz war. Wisst ihr warum? Ich habe lange darüber nachgedacht. Das habe ich nicht von keiner KI oder aus dem Internet. Ich habe selber darauf gekommen. Also das ist meine Meinung. Ja? Der glücklichste Mensch außer Jesus im Neuen Testament, meiner Meinung nach, muss der Schächer am Kreuz gewesen sein. Er hatte, obwohl er die kürzeste Beziehung zu Jesus hatte, bin ich der Meinung, er war der glücklichste. Der Verbrecher am Kreuz. Sein Leben war gefüllt von Verbrechen, von Morden, von Betrug. Ja, der Tod war ihm sicher. Ihr müsst euch mal vorstellen, in seiner Haut, also wie er sich fühlt. Das war der schlimmste Tag seines Lebens. Und er kassiert jetzt gerade den schlimmsten Tod, den man sich damals überhaupt vorstellen konnte. Also er hat es verdient. Er weiß ganz genau, ich kriege keine Gnade, hier wird mir nicht entgegengekommen. Und ich weiß, alle hassen mich. Weil ich habe den Menschen nur Unrecht getan. Ich habe gemordet, ich habe geschlachtet, ich habe vergewaltigt, ich habe alles getan. Und ich habe eigentlich diesen Kreuzestod verdient. Absolut wertlos ist dieser Typ. Absolut wertlos. Keiner vergießt eine Träne wegen seinem Tod. Sein Leben absolut vergeudet. Das Einzige, was er hat, in so einem Moment, wo Jesus neben ihm hängt, und die beiden sich dann streiten, ja, wo der eine Verbrecher, sein Kollege, dann Jesus beschimpft und der andere sagt, ey, halt mal deine Klappe. Der hat nichts verbrochen, wir schon. Wir haben es verdient, er nicht. In diesem Moment, das Einzige, was er hat, war die Erkenntnis seiner Schuld. Erkenntnis seiner Schuld. Und das war der Schlüssel, meiner Meinung nach, zum glücklichsten Menschen im Neuen Testament zu werden. Er hat seine Schuld erkannt und er war demütig genug, um es zuzugeben. Vor Jesus, seinem Schöpfer. Und das rettete ihn, also wirklich, es rettete ihm das Leben. Nicht sein physisches, aber sein seelisches. Also ihr müsst euch vorstellen, im Angesicht der Hölle, ja, hängt da, wagt er einen Satz zu Jesus zu sagen. Einen Satz, der voller Hoffnung ist, aber auch mit Angst erfüllt, dass sich diese Hoffnung jetzt gleich nicht erfüllen wird. Und ich glaube nicht, dass er auch irgendwie was erwartet hat. Und deshalb kommt dieser klägliche Satz raus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber denk an mich, denk einfach an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was tut Jesus? Er sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, noch heute. Mit mir, also heute, mit mir im Paradies. Also was für Worte sind das im Gegensatz zu dem, was er da gerade durchmacht, dieser Verbrecher? Und ich frage mich, was muss dieser Satz in seinem Kopf ausgelöst haben? Was für ein Katapulterlebnis muss das in seiner Seele gewesen sein? Was muss dieser empfunden haben, dieser Mann? Unverdient, er muss nichts machen, er hängt am Kreuz, er verdient gerade seinen Tod. Einfach so. Er kann Jesus noch nicht mal praktisch seinen Dank zeigen. Und aus tiefster, schwärzester Verzweiflung entsteht hier in diesem Moment aus Gnade die tiefste Form von Dankbarkeit. Ihr müsst euch vorstellen, sein Leben war beendet. Er war fertig mit dem Leben. Es war ja nicht nur so ein glückliches Dahinscheiden, nein, das war qualvoll und das war verdient. Er wusste es eigentlich, alles böse, alles in ihm, schwarz. die tiefste, schwärzeste Verzweiflung, die er gerade empfunden hat. In diesem Moment kommt Jesus und verwandelt es durch seine Gnade, durch diesen Satz, in eine Dankbarkeit, die man sich, glaube ich, nicht vorstellen kann. Und die tiefste Form von Dankbarkeit erzeugt in diesem Moment die höchste Form von Glück. Glaube ich ganz fest dran. Je tiefer deine Dankbarkeit ist, desto höher dein Glück. Und daher ist meiner Meinung nach dieser Mann der glücklichste Mensch auf Erden, im Neuen Testament. War der erste Mensch, den Jesus am Kreuz gerettet hat. Einer, der die kürzeste Beziehung zu Jesus überhaupt hatte. Aber er war derjenige, der als erstes errettet wurde. Also da zeigt sich einfach die Gnade, ne? Die Gnade Gottes. Und in einem Moment, wo der Verbrecher es am wenigsten verdient hat, noch geahnt hat, und wo er praktisch sich schon in der Hölle gesehen hat, da hat ihn das Glück in dem höchsten Maß einfach gecatcht. Und ich finde, glücklich sind wir, wenn wir genauso wie der Verbrecher am Kreuz jeden Tag wissen, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich, ich kriege das allein nicht hin. Jesus, da um mich herum lauern so viele Gefahren und so viele Götzen wollen auf den Thron. Und so viele Herausforderungen begegnen mir und jedes Mal laufe ich in diese Stolzfalle. Ich brauche dich jeden Tag. Und danke, dass ich dich habe. Und deshalb komme ich zu dem Fazit mit dem Bibelvers, dass eigentlich Jesus unser Glück ist, unser ganzes Glück ist. Nicht eigentlich, sondern er ist unser Glück. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott, deinen großen Taten will ich allen erzählen. Also dir nahe zu sein, Gott, das ist mein höchstes Glück. Da sind wir wieder bei Thema Beziehung. Das ist, wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Das ist eigentlich nur noch das übrig, was ich noch so zu sagen habe. Und danke, Jesus, dafür, dass du dich aufgeopfert hast, damit wir das Maximum an Glück empfinden können. Maximum an Freude, an Dankbarkeit, an Gottesfurcht. Das ist das, was wir brauchen, um auf festem Fundament zu stehen, weil wir wissen, wer wir sind und die Umstände uns nicht umhauen. Danke, Jesus, dafür, dass du alles gegeben hast. Du hast dein Leben gegeben, du hast dein letztes Tröpflein Blut, dein Leben hingegeben, damit wir maximales Leben haben. Danke, Jesus. Danke, dass wir uns zu den glücklichsten Menschen dieser Erde zählen dürfen. Jesus, weil du es möglich gemacht hast. Nicht, weil wir so gut sind oder weil wir es so drauf haben oder so schlau sind, sondern weil wir einfach sehen dürfen, ey, du hast es getan. Du öffnest unsere Augen. Wir sind so angewiesen auf dich. Das Glück kommt von dir alleine. Du bist die Quelle. Danke dafür, Jesus. Amen.